Ja, schönen guten Abend euch. Vielleicht können wir das Licht wieder ein bisschen heller machen, damit ihr auch in euren Bibeln lesen könnt. Oder damit ich euch sehen kann oder wie auch immer. Wenn das so funzelig ist, dann... Gut. Wenn es euch da hinten zu dunkel ist, könnt ihr ruhig weiter nach vorne kommen, dann seht ihr mehr. Aber ihr seid natürlich frei, auch dort hinten zu sitzen, wenn ihr das möchtet. Wir sind in Offenbarung Kapitel 2. Es geht um die sieben Sendschreiben. Wir sind im dritten, oder wir schauen uns heute den dritten Brief an die dritte Gemeinde. Die sieben Gemeinden, die ja so etwas wie ein Kaleidoskop, ein Spektrum der Gemeinden Gottes sind. Und wenn du dir diese Gemeinden Gottes ansiehst, dann ist da alles dabei. Oder sagen wir mal, ja, es ist vieles dabei. Und Jesus sagt, in jedem Brief, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist unheimlich wichtig, dass wir das lesen. Ihm ist es wichtig, dass wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Jesus spricht dies zu Johannes und lässt ihn das aufschreiben. Aber der Heilige Geist wirkt in dem Reden Jesu. Er spricht dieses Wort. Es ist der Geist Jesu, der hier spricht. Es ist der Geist, der direkt hier zu uns spricht, wenn wir das jetzt lesen. Johannes hat Jesus gesehen. Jesus hat zu Johannes gesprochen. Johannes hat es aufgeschrieben. Er hat es geschickt per Brief an die sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden bekommen diesen Brief. Sie machen ihn auf. Sie machen ihn auf und lesen das. Aber sie lesen nicht einfach nur Buchstaben oder irgendwie eine vergangene Geschichte, sondern der Geist redet durch das Wort. Und ich soll hören, wir sollen hören, jeder Einzelne. Hier steht, wer ein Ohr hat. Also du musst noch nicht mal zwei Ohren haben, es reicht auch ein Ohr. Das ist doch tröstlich für alle, die vielleicht ein Ohr verloren haben oder ein Ohr eingebüßt haben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Diese Sendschreiben sind wichtig, sie immer wieder zu studieren, immer wieder darüber nachzudenken, immer wieder die Stimme des Geistes zu uns sprechen zu lassen. Und wir sehen eine bestimmte Abfolge hier der Gemeinden. Es gibt Ausleger, die das auch auf die Folge der Kirchengeschichte beziehen. Wie denn die Geschichte der Gemeinde Gottes im Laufe der Gemeinde, des Gemeindezeitalters so abgelaufen ist, wie die Gemeinde sich verändert hat im Laufe der Jahrhunderte, die Gemeinde oder die Kirche, die sich die Kirche Jesu Christi genannt hat. Es waren ganz konkrete Gemeinden damals. Diese Vielfalt der Gemeinde, es ist nicht nur das eine Gemeinde oder die Gemeinde Gottes, das die Kirche sich über die Jahrhunderte so von einem Zustand in den anderen verändert hat, sondern es ist auch, wir haben hier sieben Gemeinden damals, zur Zeit, als Johannes das aufgeschrieben hat, sieben Gemeinden, die alle diese Unterschiedlichkeit aufweisen. Und ich glaube, dass wir es auch heute haben. Wir haben heute auch diese unterschiedlichen Gemeinden. Und letztendlich sollen wir hören, was der Geist jeder Gemeinde sagt. Nicht nur einer Gemeinde, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, wir können aus allem etwas ziehen, etwas lernen. Wir können aus allem die Stimme des Geistes zu uns sprechen hören. Wir haben gesehen, in dem Schreiben an Ephesus ist das Zentrum angesprochen. Das sozusagen, das macht es diese Gemeinde als zur ersten Gemeinde. Das macht sozusagen dieses, das Erste ist das Wichtigste, oder? Das Erste kommt zuerst. Und was ist das Erste, was zuerst kommt? Das ist das, was Jesus sagt. Die Liebe. Die erste Liebe, deine Liebe zu Jesus, das ist das Allererste und Wichtigste. Das ist das Erste und Wichtigste, das höchste Gebot, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist die erste Liebe, die reine Liebe, die totale Liebe, die vollkommene Liebe, die hingegebene Liebe, die nichts anderes kennt als nur den, den sie liebt. Die erste Liebe, das ist das, was Jesus als Erstes auf dem Herzen ist. Kehre um zur ersten Liebe. Und das ist etwas, was wir immer wieder lesen. Deswegen ist es gut, diese 7 Sendschreiben immer mal wieder zu lesen. Und du fängst immer wieder mit dem Ersten an, mit dem Wichtigsten, der ersten Liebe. Das ist das Allererste und Wichtigste, wozu du und ich, wo wir immer wieder umkehren müssen. Wenn wir das nicht haben, wenn wir die Liebe nicht hätten, dann nützt uns alles andere nichts. Und genau das ist, wovon Jesus hier spricht an die Gemeinde an Ephesus. Ihr habt so viel, ihr seid so reich, ihr könnt alles, ihr seid geistlich so gut drauf, ihr wisst Bescheid, ihr macht es richtig, aber das, der Kern, das Wesen, das, was alles andere bestimmen soll, das ist gewichen. Und dahin müsst ihr zurückkehren. Alles andere ist gut und schön. Das sollt ihr nicht lassen. Aber ihr sollt zurückkehren zur ersten Liebe und zu den ersten Werken. Kehrt um, tut Buße. Die zweite Gemeinde. Und da ist, denke ich, das, was Gott tut, wenn er seine Kinder zu sich ziehen will. Kinder, die Nähe zu ihm verloren haben. Er macht es nicht so, dass er das Kind an sich zerrt, sondern vielmehr er lässt es los, damit es zu ihm läuft. In der Bedrängnis, in der Not, in der Verfolgung fängt die Gemeinde an, sich auszustrecken zu ihrem Retter, zu ihrem Erlöser, zu ihrem Herrn. Das ist die Art und Weise, leider Gottes ist es so, wie wir fleischliche Menschen drauf sind. Wir rennen zu Gott, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Bedrängnis, wenn wir in Not sind. Und Jesus sagt, es ist eine Prüfung, diese Bedrängnis ist eine Prüfung. Es ist ein, da ist der Versucher am Werke. Aber Jesus bereitet uns vor auf Prüfungen, auf Versuchungen. Er bereitet uns vor, indem er es ankündigt, indem er es uns deutlich macht. Es kommt nichts unvorbereitet über euch, über uns. Ja klar, manchmal kommen Dinge aus dem heiteren Himmel. Ne? Da kommen Nackenschläge, ne? Ich weiß das, hier eine Schwester sitzt hier gerade, ne? Vor der Taufe, wir haben über Versuchungen gesprochen, oder? Und war das nicht eine gute Vorbereitung für die Woche, die dann kam? Ja, ne? Also Jesus bereitet uns vor. Der Geist bereitet uns vor auf Prüfungen. Er bereitet hier die Gemeinde in Smyrna darauf vor. Er sagt, 10 Tage noch. Oder es kommt noch schwerere Versuchungen, aber es sind 10 Tage. Und das wird passieren. Das heißt, Jesus bereitet uns vor. Warum? Damit wir nicht überrascht werden, überrumpelt werden, sondern Paulus sagt im 1. Korinther 10, die Versuchung, die euch trifft, ist so, dass ihr es ertragen könnt, dass ihr mit der Versuchung auch den Ausgang bekommt. Jesus bereitet uns vor. Er geht mit uns hindurch durch Versuchung und Prüfung. Er ist an unserer Seite. Er lässt uns nicht im Stich. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um die Versuchung zu überwinden, um die Prüfung zu bestehen. Und er schenkt uns am Ende, auch er schenkt, dass es ein Ende hat, dass die Versuchung, die Prüfung auch ein Ende nimmt. Und die Aussage, die Aufgabe an Smyrna ist einfach nur, sei treu, bleib dran. Und das ist doch das, was Jesus den Jüngern auch gesagt hat am Ende, oder? Bleibt in mir, bleibt, bleibt. Das ist alles, was du tun musst. Einfach nur bleiben, mehr nicht. Er hat dich nahe gezogen. Du bist in seine Gegenwart gekommen, unter der Bedrängnis, unter der Bedrückung. Hast du dich geflüchtet in ihm. Jetzt bleibe dort. Egal, was es auch immer von dir oder was es auch immer kosten mag, was es von dir fordert, bleibe. Und jetzt geht es weiter in Pergamon. Vers 12 von Kapitel 2. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Dieses Schwert, was aus dem Mund Jesu kommt, was natürlich ein Symbol ist. Es macht nicht viel Sinn, dass Jesus irgendwie mit dem Schwert im Mund rumrennt. So, ne? Sondern das drückt was aus, es sagt etwas, es bedeutet etwas. Das ist das Schwert, das zweischneidige Schwert, was aus seinem Mund kommt, ist das Wort Gottes, was trennt Mark und Bein, Geist und Leib. Geist und Leib. Das Schwert aus seinem Mund. Ich habe heute das erste Mal so eine Anhörung beim Bundesamt für Migration mitgemacht. Ich habe unseren Bruder Mohsin da begleitet. Und dieser Mann, der diese Anhörung durchgeführt hat, das war ein Mann, der hatte ein zweischneidiges Schwert in seinem Mund. Das ging hart rein. Der hat einen messerscharfen Verstand, sagt man ja auch, ne? Und der hat genau geprüft, was da ihm gesagt wurde. Und er hat es auf die Goldwaage, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und er hat da, wo es irgendwie nicht so ganz schlüssig war, wo es nicht ganz passte, hat da rein nachgehakt und gesagt, wie ist das denn jetzt gemeint? Und wie passt denn das jetzt hier zusammen? Und warum hast du das jetzt gesagt und nicht vorhin, als ich eigentlich danach gefragt habe? Und all solche Sachen. Und du sitzt daneben, du kannst nichts sagen. Es war so anstrengend, 4 Stunden lang. Ey. Ja, manchmal bekam es den Charakter eines Verhörs. Und ich bin dankbar, dass dieser Herr mit dem zweischneidigen Schwert in seinem Mund, das ist mein Jesus ist, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Derjenige, der Richter ist, dass er auch mein Fürsprecher, mein Anwalt ist. Ich bin froh, dass derjenige, der Gerechtigkeit bringt und Gerechtigkeit übt in dieser Welt, dass er doch voller Gnade und Barmherzigkeit mir gegenüber ist. Und ja, dieser Mann dort im Amt, er hatte auch durchaus Gnade. Er hat durchaus auch gnädige Seiten gezeigt, hier und da. Aber dennoch, ich musste so dran denken, ne, als ich das heute Nachmittag gelesen habe, das zweischneidige Schwert in seinem Mund. Boah, ja. Was ist, wenn du ausgeliefert bist, einer einzigen Person? Von dieser Person hängt dein Wohl und Wehe ab. Von seiner Entscheidung, ob du bleiben darfst oder ob du gehen musst. Und nicht nur, ob du bleiben darfst oder gehen musst, sondern mit der Entscheidung, dass du gehen musst, kann es sein, dass du in den Tod gehst. Das war echt heftiger Druck. Bitte betet für unseren Bruder, dass die Last von seinen Schultern genommen wird, dass er ganz ruhig sein kann im Vertrauen, im Warten auf die Entscheidung. Betet bitte für diesen Mann, der diese Entscheidung fällt, dass er echt, ja, dass Gott sein Herz leitet wie ein Wasserbach. Und betet auch für Siavash, der ist nächste Woche dran. Warum betont Jesus besonders an die Gemeinde in Pergamon diesen Aspekt seiner Erscheinung? Ich glaube, weil er hier sehr klar scheidet und weil er die Gemeinde auch auffordert zu scheiden zwischen Fleisch und Geist. Ja, es ist der Richter, der am Ende richten wird und das Fleisch vernichten wird, sodass nur noch Geist bleibt. Aber in dieser Situation, er ist noch nicht gekommen zum Gericht, sondern er ist gekommen, um seine Gemeinde zu warnen, um seine Gemeinde zurechtzubringen, um seine Gemeinde zu reinigen. Und dazu gehört manchmal auch eben ein Wort wie ein scharfes Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Hier ist tatsächlich das eingetreten, was wir in der Botschaft an Smyrna gehört haben. Die Verfolgung hat so starke Ausmaße angenommen, jetzt nicht in Smyrna, sondern in Pergamon, dass tatsächlich ein Bruder ermordet wurde, wie Stephanus umgebracht wurde vom Mob. Wie seitdem so viele Brüder und Schwestern ihr Leben haben geben müssen für das Zeugnis, was sie hatten. Ja, und wie gesagt, auch unsere Brüder, die davor stehen, vor dieser Situation. Sie haben gerade erst angefangen, ihren Weg mit Jesus. Sie sind noch ganz kleine Pflänzlein und werden schon diesem heftigen Test ausgeliefert. Sie brauchen viel Gebet. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Die Hingabe, die Jesus von der Gemeinde Smyrna fordert, wenn sie vollendet ist, dann führt sie tatsächlich zu einer Treue, die geht bis an den Tod. Und es ist der Heilige Geist, der das in uns wirkt. Treue ist eine Frucht des Geistes. Es ist nicht etwas, was du machen kannst, sondern was Gott in dir wirken muss. Du musst dich dem Wirken des Geistes aussetzen, dass er diese Frucht in dir wachsen lässt. Treue. Zuerst die Liebe, ja, aber dann auch Treue. Und ja, er ist ein treuer Zeuge. Er bezeugt die Geschwister, die wirklich bis zum Tod treu geblieben sind. Ihr Leben ist ein Zeugnis für jeden Menschen, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Wie gerne lesen wir diese Zeugnisse, diese Bücher, diese Autobiografien, diese Biografien von Geschwistern, die wirklich treu gegangen sind mit dem Herrn, ja, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und vielleicht sogar ihr Leben gegeben haben in der Treue zum Namen Jesus. Du hältst meinen Namen fest. Das ist es, Jesus, Jesus. Jesus, nichts anderes. Und den lasse ich mir nicht nehmen. Und den gebe ich nicht wieder her. Von dem lasse ich mich nicht trennen. An dem halte ich fest. Ich mache keine Kompromisse. Selbst da nicht, wo ich mittendrin wohne in der Finsternis. Sie waren ein helles Licht mitten in der Finsternis. Pergamon, wer ist schon mal im Pergamon-Museum gewesen von euch? Pergamon, da gibt es diesen großen Pergamon-Altar, riesig groß, ein riesig großer Saal gefüllt mit diesen Reliefs von diesen griechischen Göttern, ja, im Kampf gegen irdische Giganten. Und dann eben geht man diese 20 Meter Stufen hinauf. Na, und dann eben da dieser kleinere Altarraum, wo dann geopfert wurde. Das haben sie in Pergamon ausgegraben, vor 100 Jahren oder so, und haben das dann nach Berlin gebracht. Und du kannst es da besichtigen, ist sehr schön. Lebendige Geschichte sozusagen. Und das ist das, womit diese Geschwister konfrontiert waren, wo sie gelebt haben. Mittendrin in der Götzenanbetung. mittendrin in der Proklamation eines anderen Herrn. Und darum geht es. Ein anderer Herr wird erhoben. Ein anderer Herr wird angebetet. Einem anderen Herrn wird gefolgt. Mit all dem, was das für Konsequenzen für ihren Lebensstil hatte. Und sie waren da mittendrin konfrontiert mit diesem völlig anderen Lebensstil. Und Jesus sagt erstmal ein Lob. Ja, ihr habt das gut gemacht. Du hältst meinen Namen fest. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Du hast dich zu mir bekannt. Und selbst in diesen schlimmen Tagen der Verfolgung warst du treu, wo einer von euch, und er wird hier mit Namen genannt, wisst ihr, diejenigen, die wirklich das meiste geben müssen. Es geht hier nicht darum, dass hier ein Held gefeiert wird, sondern da ist einer, der den größten Mangel erlitten hat. Er musste sein Leben hergeben. Ihm gebührt hier die Ehre, dass sein Name genannt wird. Er ist mein treuer Zeuge gewesen. Antipas, sein Name bedeutet gegen alle. Er hielt mittendrin in dieser Götzenanbetung, hielt er fest am Namen Jesu gegen alle. Alle gegen einen. Aber er wusste, derjenige, der auf meiner Seite steht, diejenigen, die mit mir sind, sind mehr als die, die gegen mich sind. Der auf meiner Seite steht, ist mächtiger als alle, die sich gegen mich stellen. Und er wusste, das haben wir letztes Mal gesehen, er wusste das, was Jesus gelehrt hat. Wenn ich mein Leben gebe, so gewinne ich mein Leben. Wenn sie mich töten, meine Seele können sie mir nicht nehmen. Ich fürchte sie nicht. Und jetzt kommt das Aber in Pergamon. Aber Jesus legt das Schwert an. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Okay. Jesus hat nicht viel gegen diese Gemeinde, sondern ein weniges. Jesus unterscheidet sehr klar, wie er seine Kritik übt. Jesus, manchmal ist sein Wort wie ein Hammer, das trifft dich volle Pulle, du bist vollkommen erschlagen. Du merkst, ich war völlig blind, ich bin völlig gegen die Wand gelaufen, ich habe völligen Bullshit angerichtet. Oder aber es ist manchmal auch einfach diese sanfte Stimme, dieses Messer, was ganz sanft, guck mal, wenn du dich schneidest manchmal mit so einer Papierseite, ne, so einer scharfen Papierseite, du merkst es im ersten Moment manchmal gar nicht. Ne? Das tut gar nicht weh im ersten Moment. Erst später, ne, wenn da andere Partikel reinkommen und so weiter, dann merkst du, oh nee, das tut weh. Aber der Schnitt an sich, der tut eigentlich gar nicht weh. Es ist eine sanfte Stimme, eine sanfte Korrektur. Hier schleicht sich etwas in dein Leben ein. Guck da mal hin. Du bist gut unterwegs. Bruder, Schwester, du machst es, du bist treu. Du verleugnest den Namen Jesus nicht. Du gehst, du bist ein treuer Zeuge. Du gibst dich hin für Jesus. Das ist super, wunderbar. Aber da ist ein weniges. Da gibt es etwas, was in dein Leben hineinkommt. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es wird dieses Zeugnis mehr und mehr aushöhlen. Und wenn wir das so als Folge sehen, dann sehen wir, dass dieses Hineinschleichen von etwas, was nicht gut ist, dass es führt zu etwas Größerem, zu Thyatira, einer sehr verunreinigten Gemeinde, bis hin zu Sardes, einer toten Gemeinde. Jetzt ist es noch ein weniges. Und Jesus sagt aber er übersieht das nicht, er sagt nicht, naja, es ist ja nur wenig, okay, dann lass uns mal nicht drüber sprechen, sondern nein, es ist wichtig, dass du dieses Wenige beachtest, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Über die Nikolaiten hatten wir letztes Mal gesprochen. Könnt ihr euch nochmal die Predigt anhören, wenn ihr da ein bisschen mehr zu wissen wollt. Hier präzisiert Jesus nochmal etwas mehr, was genau das Problem ist. Es gibt bei dir welche, du hast solche, die die Lehre Biliams festhalten. Okay, du hast eine große Gemeinde, Pergamon, und die geht mit Jesus hingegeben. Sie lieben Jesus, sie folgen ihm nach, sie bekennen Jesus auch gegen Widerstände. Aber es gibt ein paar Leute, die haben eine Lehre angenommen, die der Lehre Biliams entspricht. Also, das, was sie nicht haben, ist das, was die Gemeinde in Ephesus hatte. Die Gemeinde in Ephesus, sie hat genau geprüft. Sie hat die Lehre genau geprüft und hat klar erkannt, das ist nicht vom Herrn, das sind falsche Apostel. Denen folgen wir nicht. Wir bleiben bei dem klaren Wort Gottes. Aber hier sind Leute, die sich auf eine andere Lehre eingelassen haben. Die Lehre eines Propheten, der von außen gekommen ist. Biliam ist von außen herangetreten an Israel. Er war gerufen worden von Balak, einem Midianiterkönig, um das Volk Israel zu verfluchen. Ihr kennt die Geschichte. Wer sie nicht kennt, liest sie mal nach 4. Mose 22 folgende. Und er kommt dorthin und letzten Endes kann er aber nicht das Volk verfluchen, weil Gott ihn daran hindert. Am Ende segnet er das Volk Israel und er segnet es und er segnet es. Und sie können da nichts gegen machen. Aber dann steht in 4. Mose 31, Vers 16, dass Biliam einen neuen Plan ersonnen hat, wie er Balak und die Midianiter zu einem Erfolg führen könnte gegen die Israeliten. Er hat sie gelehrt, die Midianiter, dass sie dass die Frauen zu den Israeliten hingehen. Also nicht der böse geistliche Fluch, sondern der Teufel in freundlicher, liebevoller, lieblicher Gestalt. Mit dem Augenaufschlag. Verführen, wozu? Zu Unzucht und zu Götzenopfern. Hinwegzuziehen von der Gemeinschaft mit diesem mächtigen Gott, gegen den man nicht gewinnen kann, den man nicht austricksen kann, den man nicht irgendwie umstimmen kann. Nein, der hat alles im Griff. Also, was muss man tun? Die Leute, wenn man was gegen diese Leute tun will, dann muss man die Leute weg von diesem Gott wegziehen. Der Teufel kann dir nichts anhaben. Du wohnst beim Thron Satans und der Teufel kann dir nichts anhaben. Weil du in der rettenden Burg, weil du in Gott geborgen bist. Der Name des Herrn ist wie eine Festung. Na, du hast Jesus um dich herum. Du bist sicher. Dir kann nichts passieren. Aber in dem Moment, wo du dich wegziehen lässt aus der Gemeinschaft mit deinem Herrn, da wird's kritisch, da wird's schwierig, da wirst du angreifbar. Und das ist die Lehre Biliams. Die Lehre Biliams zeigt sich eigentlich darin, in dem, was wir auch im Korintherbrief lesen. In der Lehre, in der falsch verstandenen Lehre, alles ist erlaubt. Wir sind stark. Durch Jesus sind wir stark. Ja, richtig, wir sind durch Jesus stark, das stimmt. Aber diese Stärke sollte uns nicht verführen dazu, etwas zu tun, was hier als die Lehre Biliams beschrieben wird oder die Lehre der Nikolaiten, dass wir uns in Götzenopfer hineinbegeben und in Unzucht. Lass uns mal aufschlagen, 4. Mose Kapitel 23. Und Nee, 4. Mose 25. Entschuldige bitte. 25. Hier wird Bileam nicht direkt erwähnt. Das wird, wie gesagt, erst später in 4. Mose 31, Vers 16 erwähnt. Aber wir lesen hier einiges Interessantes. Es ist heftig, das Kapitel. Es ist sehr krass. Es fängt an damit, dass hier steht, Israel blieb in Schittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Entschuldigt bitte, ich hatte Midian gesagt, ne? Moabs. Geht hier um die Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Es fängt an mit der Sehnsucht des Menschen, die uns ja gegeben ist von Gott, nach einem Partner. Die aber herausgeführt wird aus der Ordnung Gottes, aus der Gemeinschaft Gottes, die sich verselbstständigt, die so groß und so wichtig wird, dass die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr so wichtig ist als die Gemeinschaft mit einem geliebten Wesen, mit einem begehrten Wesen. Das war schon bei Adam und Eva so. Eva hat von der Frucht genommen und gegessen und hat die Frucht genommen und hat sie Adam gereicht. Und Adam stand in dieser Situation, in diesem Moment, in der Entscheidung. Eine Frau oder Gott? Und er hat sich für seine Frau entschieden. Was hat es ihm gebracht? Das Verderben. Gott ist so hart und so klar und das mögen unsere Ohren nicht hören. Eine Welt, die davon voll ist, von der Botschaft, nur die Liebe zählt. Aber was ist mit Liebe gemeint? Nur die Liebe zu einer Frau oder zu einem Mann oder wozu auch immer. Ja, nur die Liebe zählt, die Liebe zu Gott. Nur die Liebe Gottes zu mir und meine Liebe zu ihm, das zählt. Das ist das Erste, das Allererste, das Allerwichtigste. Wenn das nicht stimmt, vergiss das andere. Das wird nichts. Das bringt nichts. Das Volk aber fing an, Unzucht zu treiben. Und warum Gott dem Volk Israel immer klar gesagt hat, vermischt euch nicht mit den Völkern, ist der Grund darum, weil das passiert, was hier passiert. Mit der Vermischung, mit dem Einsmachen, mit einem Ungläubigen, mit einem Nichtgläubigen, mit einem Andersgläubigen, geht meine Tür auch auf für diesen anderen Glauben, für diesen anderen Gott, dem der andere Mensch folgt. Denn an den wir glauben, dem wir folgen, dem Herrn, dem wir folgen, der Herr, der unser Herr ist, denn das Wort Baal heißt Herr. Israel hängte sich an den Baal Peor, an den Herrn von Peor. Peor war so ein Hügel, war so ein Berg da an dieser Stelle. Sie hängten sich an den Herrn dieses Ortes, dieses Volkes. Wo doch Gott gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe ein weniges gegen dich. Du hast in deiner Mitte Leute, die sagen, das ist nicht schlimm, wenn ein Gläubiger mit einem Ungläubigen zusammen ist. Das ist okay für Gott. Man kann, ja, am Ende bekehrt sich der andere. Das ist doch gut. Eigentlich ist doch was Gutes. Wenn ein Gläubiger mit einem Ungläubigen, der Gläubige ist ja rein und er steckt den Ungläubigen mit seiner Reinheit an. Hat Paulus nicht schon gesagt, dass durch der ungläubige Ehepartner durch den gläubigen Ehepartner gereinigt ist? 1. Korinther 7 steht das doch da, oder? Also, lass uns doch nach unseren Gefühlen gehen. Nein, Unsere Gefühle sind nicht unser Herr, sondern Gott ist unser Herr. Und Gott sagt, tu es nicht. Vermisch dich nicht. Im Neuen Testament sagt er, geh nicht mit dem Ungläubigen unter einem Joch. Lass dich nicht zusammenjochen. Und das ist das Wort, was auch für Ehe benutzt wird. Lass dich nicht in ein Joch spannen mit einem Ungläubigen. Der geht in eine andere Richtung. Der geht auf ein anderes Ziel. Geschwister, sind wir uns einig darin, dass wir das glauben, was das Wort Gottes sagt? Jesus sagt, du hast einige unter, na, einige unter, oder da sind Leute unter euch, die diese Lehre festhalten. Geschwister, ihr seid auch mitgefordert. Nicht nur ich hier vorne von der Kanzel, sondern wir alle, jeder einzelne von uns, wir sind gefordert, diese klaren Dinge des Herrn einander weiterzugeben. Darauf zu achten, dass diese falschen Lehren keinen Raum haben in unserer Mitte. Und wenn wir das mitbekommen, dass wir Geschwister sanft, freundlich, liebevoll ermahnen, zurechtweisen, aufzeigen. Werdet selber klug im Wort Gottes, dass ihr diese Dinge erklären könnt. Euren Kindern. In der Jugendstunde. Aber auch eben Geschwister an eure, junge Geschwister, die vielleicht noch nicht den Check haben, die da blind reinrennen. Ne? Aber hier ist es so schlimm. Am Ende der Geschichte wird deutlich, dass einer der Söhne der Fürsten das mitgemacht hat und ein negatives Beispiel gegeben hat. Und es gab dann einen eifrigen jungen Mann, der mit dem Speer gekommen ist und diesen Fürstensohn mit der Fürstentochter durchstochen hat. Pinhas. Radikal, krass, heftig. Geschwister, ich glaube, wir sind auch dazu aufgefordert, mit dem Schwert Gottes, mit dem Wort Gottes, nicht um zu verderben, nicht um zu vernichten, sondern um zur Umkehr zu rufen, das, was Jesus ja auch macht, um zu bewahren, um Leute davor zu bewahren, ins Verderben zu gehen, darauf hinzuweisen, auf diese Dinge. Dazu kommt noch das Zweite. Es ist eben nicht nur die Unzucht, sie führt dahin. Es geht aber auch um das Götzenopfer. Die Anbetung der Götzen. Im Neuen Testament steht mehrfach, Kinder, hütet euch vor den Götzen. 1. Johannesbrief, der letzte Satz in dem Brief heißt einfach nur, Kinder, hütet euch vor den Götzen. 1. Korinther 10, können wir vielleicht nochmal hinspringen, 1. Korinther 10. Und Paulus spricht von einer Welt, die Gemeinde lebt mitten in einer Stadt, wo alle möglichen Götter angebetet werden, wo es zum guten Ton gehört, na, im Tempel ein Meeting zu haben, und dabei ein Opfer zu feiern. Und wir sagen, das ist ja sehr weit weg von unserer Wirklichkeit. Aber so weit weg ist es nicht. Wir hatten neulich, irgendwie haben unsere Nachbarn gesagt, hier, wollt ihr nicht rüberkommen? Wir haben hier kleinen Umtrunk und da ist eine Kollegin von mir, die ist Chinesin und die hat gesagt, wir sollen hier, wir machen so ein kleines Trankopfer da auf den Acker, wo sie das Haus bauen, so, ne? Um die Geister da zu besänftigen oder wie auch immer, ne? Dann wird da ein bisschen was ausgegossen. Süster hat erstmal gesagt, da wollen wir aber nicht mal bei sein, da machen wir nicht mit. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht kommt ihr doch und so weiter. Ne? Und wir haben hin und her überlegt und ich weiß es nicht. Ich musste vorhin so überlegen, war es richtig, war es falsch? Vielleicht hätten wir noch deutlicher, klarer sprechen sollen. Wir haben schon eine Karte fertig gemacht, wo wir ausdrücklich auch auf Gott hingewiesen haben. Ich hatte überlegt, ich habe dann, sage ich etwas, was sage ich denn, kann ich irgendwas sagen? Und dann kamen wir dahin, aber es war nicht die Möglichkeit und es war auch dann auch nicht so im Vordergrund. Es war hauptsächlich so ein Zusammentreffen, man hat da zusammengestanden, mehrere Familien und bisschen angestoßen und so weiter. Ne? Und aber dann zum Ende musste das dann doch sein. Ne? Dann fragte der Hausherr, ein Deutscher, ne? Was muss ich denn machen so? Ne? Wie muss ich denn das jetzt? Muss ich da irgendwas sagen sozusagen? Und ich habe so gedacht, wie furchtbar in diesem christlichen Land, ne? dass wir uns wieder den Geistern unterordnen, dass wir wieder irgendwelche und hier Paulus spricht von Dämonen. Ne? 1. Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Und hier spricht er von dem Kelch des Segens. Das, was wir jetzt feiern, das Abendmahl. Und die katholische Kirche hat daraus gemacht, okay, dann ist also das Abendmahl auch ein Opfer. Nein, das ist es nicht. Aber es ist die Feier, die wir feiern, die Erinnerung an das Opfer, was Jesus ein für alle Mal getan hat für uns. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Ja, es geschieht das, was ein Heide in dem Opfer Ritus auch tut. Er vereint sich mit seinem Gott, mit seinem Götzen, indem er das Opferfleisch isst. Und für uns ist das auch so. Wir essen das Brot, wir trinken Wein oder Traubensaft. Und ja, es ist eine Stärkung für uns. Es ist ein Zeichen, ein schmeckbares, ein fühlbares Zeichen dessen, dass Jesus uns Anteil gibt an sich selbst. Dass er das Brot des Lebens ist. Dass es sein Blut ist, das für uns vergossen wurde. Dass wir sein sind, dass wir zu ihm gehören. Paulus sagt hier, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Er betont einfach, dass wir im Abendmahl diese Gemeinschaft feiern, in die Jesus uns hineingeführt hat. Und im Glauben zelebrieren wir das und erleben wir das, diese Gemeinschaft mit Jesus, aber auch miteinander. Und dann sagt er, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Also auch fürs Alte Testament gilt es, dass das Opfer im Alten Testament hatte diese Bedeutung der Gemeinschaft mit Gott. Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Also, dieses Bild, was da steht, hat keine Bedeutung. Es ist nichts, hat keine Kraft. Auch das Fleisch, das Opferfleisch, es hat keine Kraft. Paulus sagt, wenn du das irgendwo, ne, auf dem Markt kaufst, etwas, was vom Götzenopfer übrig geblieben ist, die Priester haben ihren Teil nicht immer gegessen, sondern sie haben ihn manchmal auch verkauft. Und wenn du das isst, dann bist du nicht verunreinigt oder eins geworden mit dem Götzen, dem es geopfert wurde. Nein, das ist Fleisch. Denn das ist Fleisch von einem Tier, was Gott geschaffen hat und was Gott, na, was du nehmen kannst im Dank gegenüber diesem Gott, der dieses Fleisch geschaffen hat, dem Herrn, der über alle Herren ist, dem einzig wahren Gott. Es gibt keine Götter. Aber er sagt jetzt hier in Vers 20, hütet euch vor dem Götzenopfer. Warum? Sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Hier geht es darum, dass ich teilhabe an dem Opfer, dass ich daran teilnehme. Und das kann ich nicht einfach so. Da kann ich nicht sagen, ja, das ist ja was völlig, es gibt ja keine Götzen, es gibt ja keine Götter, also kann ich da ja ruhig mitmachen. Nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht an dem Opfer teilnehmen. Ich kann sehr wohl mich hinsetzen mit Nichtgläubigen, die völlig anders denken, die völlig anders drauf sind, die andere Götter nachfolgen, wenn du so willst, wie sie auch immer heißen mögen. Die auch ihnen opfern. Ich kann auch Geschenke in Empfang nehmen. Da schenkt mir jemand irgendwie was, irgend so ein komisches Dings. Ne? Und dadurch, dass ich diesen Buddha jetzt habe, dieser Buddha, der ist nichts. Wenn ich ihn mir aufstellen würde, würde ich vielleicht ein falsches Signal senden. Aber ich muss nicht Angst haben, dass jetzt die bösen Geister in meinem Haus sind. Nur weil diese Buddha-Statue da ist. Der Buddha ist nichts. Ich kann ihn irgendwo in eine Kiste packen, ne? Und da sitzt er drin und tut nichts. Gar nichts. Hat keine Kraft. Weil ich mit Gott lebe. Und Gott in mir lebt. Und Gott in meinem Haus lebt. Haben die Götzen keine Kraft. Aber wenn ich mich eins mache, wie gesagt, in der Verehrung, in der Anbetung, in der Hingabe, in dem, was sie zelebrieren an Hingabe. Wenn ich mich da eins mache, da wird's gefährlich. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Okay, manche in Korinth haben gesagt, ja, wir nehmen ja das Abendmahl des Herrn, wir sind ja mit dem Herrn verbunden, da kann uns ja das Götzenopfer nichts anhaben. Wir sind doch, durch Jesus sind wir stark. Aber da sagt Paulus, was ihr aber tut, ist, ihr fordert den Herrn heraus. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er will euch nicht mit jemand anders teilen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Und ihr könnt das gerne nochmal so weiterlesen hier. Das ist sehr interessant. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Wir lesen nur einmal schnell zu Ende hier in Offenbarung 2, Vers 16. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Also Jesus kündigt sein baldiges Wiederkommen an zum Gericht gegen diejenigen, die abgeirrt sind, die Welt in ihr Leben hineingelassen haben zu sehr, die zu sehr die Maßstäbe aufgeweicht haben, die zu sehr glauben, dass sie stark sind, aber nicht merken, dass sie falsch sind. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ja, wenn du ausgegrenzt wirst, wenn du es schwer hast, in einer Gesellschaft akzeptiert zu werden, wo du diese Grenzen setzt, Jesus wird dich füttern in der Wüste. Er ist dein Manna. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Das ist dieser Stein der Gemeinschaft. Du gehörst zu mir. Und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Jesus kennt dich durch und durch. Er sieht dich auf ganz besondere Weise. Er weiß, was du bist, was du sein wirst. Du weißt es noch nicht, du siehst es noch nicht. Aber er wird dir diesen Stein geben und dann wirst du wissen, was dein Leben bedeutet. Jeder Einzelne von uns hat eine besondere Bedeutung. Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen. Und wir werden am Ende, werden wir das in Empfang nehmen und werden sehen, boah, das ist mein Leben, das bin ich. So hast du mich geplant, so hast du mich eingefügt als lebendigen Stein in deinen Tempel. Und dieser Stein, der ich bin, das ist so wichtig, diesen Stein, den hast du gemacht und so hast du mich geformt. Mein ganzes Leben lang hast du mich geformt und eingesetzt und jetzt ist es sichtbar. Lass uns reinigen von allem Götzendienst, von allen Kompromissen. Lass uns keine Kompromisse machen, sondern lass uns das Abendmahl nehmen und uns reinigen. Jesus, wir danken dir für dein Opfer, was du gegeben hast, damit wir jetzt kommen können, so wie wir sind. Danke, dass du dieses Opfer gegeben hast, damit wir diesen Bußruf hören können und folgen können, umkehren können von Lauheit, von Kompromissen, die wir eingehen. Herr, wo wir auch das dulden einfach nur, wenn Geschwister irgendwie auf krummen Wegen gehen. Herr, bitte hilf du uns, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir die Verantwortung, die wir füreinander haben, auch sehen, für unsere Kinder, für unsere Ehepartner, für unsere Familien, für unsere Freunde, für unsere Geschwister hier in der Gemeinde. Jesus, hilf du, dass ja nicht einige abwandern und sich verführen lassen, auf falschen Wegen zu gehen, der Versuchung nachzugeben, sich der Welt zuzuwenden und zu meinen, es wäre nicht so schlimm. Herr, vergib du, reinige du uns. Herr, wo wir auch zu viel Kompromisse in unserem eigenen Leben machen, reinige du uns davon und segne jetzt dein Mahl, dein Blut, was du für uns vergossen hast, dein Leib, den du für uns gegeben hast. Wir danken dir für den Bund, den du mit uns geschlossen hast, und wir wollen immer wieder zurückkehren. Wir wollen auch lernen zu bleiben, Herr. Amen.